Memo-Band aufgenommen im Sprachatlas am 21. Januar 1987. Es geht um das Buch von Karl-Dieter Bünting und Henning Bergenholz, Einführung in die Syntax, aus dem ich einige Auszüge auf Band lese. Im Vorwort schreiben die Autoren, im Laufe der Jahre hätten sie in vielen Seminaren und in Veranstaltungen zur Lehrerfortbildung festgestellt, dass immer wieder eine Reihe von Grundbegriffen der Grammatik problematisch würden. Man mache die Probe und frage, so die Autoren, eine beliebig große Anzahl von Studenten, Lehrern und so weiter, was zum Beispiel ein Wort oder ein Satz ist. Man bekommt unterschiedliche Antworten, die vehement verteidigt werden, und das zu Recht. Es liegen unterschiedliche Definitionen zugrunde, die auf durchaus ehrwürdigen Traditionen beruhen. Es handelt sich um Begriffe, die wohl sowohl der Gemeinsprache angehören, als auch in wissenschaftlichen Darstellungen zugrunde gelegt werden, und die genau deshalb häufig nicht definiert werden. Es sind dies Begriffe wie Wort, Wortart, Satz, Hauptsatz, Gliedsatz oder Nebensatz, aber auch theoretischere Begriffe wie Subjekt, Prädikat, Objekt, adverbielle Bestimmung, Attribut und so weiter. Ganz offensichtlich wird in wissenschaftlichen Darstellungen und auch in Volksgrammatiken vorausgesetzt, dass für solche Begriffe ein verlässliches Vorverständnis, ein tradiertes Schulwissen vorhanden ist. Wenn man jedoch die wissenschaftliche Literatur, nicht nur die heutige, zu Rate zieht, stößt man häufig auf Widersprüche, Ungenauigkeiten, Unklarheiten und auf die Klage über eine verwirrende Terminologie. In diesem Buch, so die Autoren, werde der Versuch gemacht, den Gründen für die unterschiedlichen Begriffsnamen und Begriffsinhalte nachzugehen. Es kommt also auf die Bezeichnungen an und ihre inhaltliche Füllung. Es geht den Autoren darum, die Definitionskriterien systematisch und bis zu einem gewissen Grad begriffsgeschichtlich zu erarbeiten und an Textbeispielen vorzuführen und zu überprüfen. Dabei geht es ihnen wirklich nur, wie sie schreiben, um die Grundbegriffe, um die in einer langen Tradition von Grammatiken entwickelte Begrifflichkeit, nicht um bestimmte moderne Grammatiktheorien und linguistische Beschreibungsmodelle, die, schaut man sie sich genauer an, immer wieder, wie die Autoren sagen, auf diese traditionelle Begrifflichkeit zurückgreifen. Zentrales Anliegen, so die Autoren, sei es, Begriffe und Verfahren der Syntax, der Satzlehre, zu entwickeln. Sie verstehen also die Syntax im traditionellen Sinne als Satzlehre. Der Satz sei das Grundmuster, mit dem Wörter zu Texten verbunden würden. Eine Wortlehre sei deshalb nur insoweit berücksichtigt, als die Wortformen und die Wortarten zum Aufbau des Satzes beitrügen. Insofern handele es sich um eine Einführung in die Syntax, zudem sei der Begriff Satz in charakteristischer Weise doppeldeutig. In gemeinsprachlichem Gebrauch meine er ein Element des Textes, nämlich das, was durch Satzzeichen eingegrenzt ist. Im grammatischen Beschreibungen jedoch meine er die größte zu beschreibende Einheit der Grammatik, also des sprachlichen Regelsystems, so die Autoren. In der Brockhaus Enzyklopädie Band 18, 1973 wird Syntax, griechisch Zusammenordnung, folgendermaßen definiert. Erstens, in der Grammatik Teil der Grammatik, der sich mit der Funktion der Formelemente im Verband des Syntagmas, des Satzes, der Satzverbindungen und Gliedsätze und als Textsyntax mit den überindividuellen Gesetzmäßigkeiten der Textkonstituenten befasst. Als intraverbale Syntax untersucht sie auch den Aufbau höherer Worteinheiten im Sinne der Wortbildungslehre. Die formale Syntax beschränkt sich auf die Formeigenheiten, die dabei festzustellen sind, während die psychologische Syntax in den Äußerungen die seelischen Vorgänge im Sprecher beschreiben, die erklärende Syntax ihre Auswirkungen auf die Sprachgestaltung darlegen möchte. Leistungsbezogene Forschung untersucht die verfügbaren syntaktischen Modelle und Satzbaupläne auf ihre Ausdrucksmöglichkeiten, deren Auswirkung im Gespräch und Rückwirkung auf den Sprecher, die wirkungsbezogene Forschung beobachtet. Die generative Transformationsgrammatik stellt neben die konkreten Stammbäume, grafischen Beziehungsmodelle, die abstrakten und unterscheidet damit die in der binären Analyse des Strukturalismus aufgegliederte Oberflächenstruktur des gesprochenen Satzes von seiner sogenannten Tiefenstruktur. Jene zu beschreiben ist Aufgabe der deskriptiven Syntax, während die historische Syntax den Wandel syntaktischer Strukturen in der Sprachgeschichte verfolgt und als vergleichende Syntax die mehreren Sprachen gemeinsamen Veränderungen ins Auge fasst. Die natürliche Syntax arbeitet im Bereich der natürlichen Sprachen, während eine logische Syntax von den Grundtypen möglicher Beziehungen ausgeht, um deduktiv künstliche Systeme, das heißt Codes, Programmiersprachen, aufzustellen. Suprasyntax. Also man sollte vielleicht in der didaktischen Konzeption des Mittelseminars alle, die in diesem kurzen Artikel angefügten Typen der Syntaxtheorie, der theoretischen Syntax, aufgreifen und sollte sie in kurzer Form und übersichtlich auf einem Handout anordnen. In der Encyclopaedia Britannica, Micropedia Volume Number 9, from 1973, syntax is defined as follows. The arrangement of words in sentences, clauses and phrases, and the study of the formation of sentences and the relationship of their component parts. In a language such as English, the main device for showing the relationship among words is word order. For instance, in "The girl loves the boy," the subject is in initial position and the object follows the verb. Transposing them changes the meaning. In many other languages, case markers indicate the grammatical relationships. In Latin, for example, "the girl loves the boy" may be "puella puerum amat," with the girl in initial position, or "puerum puella amat," with the boy in initial position, or "amat puella puerum," "amat puerum puella," or "puella amat puerum." The meaning remains constant because the ending on the form for boy indicates the object of the verb regardless of its position in the sentence. Sentences are constructed from phrases or groups of words that have a closer relationship to each other than to the words outside the phrase. In the sentence, "my dog is playing in the yard," there is a closer relationship between the words "is playing," which together form the verb, than between the words "playing in the," which form only part of the verb and part of the phrase indicating the location of the playing. The study of syntax also includes the investigation of the relations among sentences that are similar, such as "John saw Mary" and "Mary was seen by John." Syntax received much attention after 1957, when the American linguist Noam Chomsky proposed a radically new theory of language: Transformational Grammar. In dem von einem Autorenkollektiv herausgegebenen Werk Einführung in die Sprachwissenschaft, Berlin Ost 1974, heißt es in einem Aufsatz Syntax auf den Seiten 296 bis 321 wie folgt. Um die komplexen Beziehungen zwischen den Dingen der wirklichen Welt auszudrücken, werden die Wörter im Verlauf der Rede gruppiert, wobei zwischen ihnen bestimmte grammatische Beziehungen hergestellt werden, die die Funktion jedes Einzelnen in einer gegebenen Aussage genau bestimmen. Die Verbindung der Wörter für den Ausdruck von Gedanken als Widerspiegelung des Zusammenhangs der Dinge und Phänomene in der Wirklichkeit stellt den Teil der grammatischen Struktur dar, der Syntax heißt. Das Studium der Verbindung der Wörter in Sätzen und der Verbindung von Sätzen in Satzgefügen, wobei Regeln über die Konstruktion der syntaktischen Einheiten festgestellt werden, heißt ebenfalls Syntax. Die Geschichte der Syntaxforschung. Da die zahlreichsten und ältesten Arbeiten über Syntax sich auf die indoeuropäischen Sprachen beziehen, die im Allgemeinen am meisten erforscht wurden, werden wir besonders auf die Geschichte der Erforschung dieser Sprachfamilie eingehen. Der Terminus Syntax kommt von griechischer Syntaxis, Verknüpfung, Zusammensetzung, Konstruktion und wird in grammatischer Bedeutung zum ersten Mal von den alten Griechen verwendet. Die Studien über Syntax sind zwar verhältnismäßig jung, doch gab es Erörterungen und sporadische Beschäftigungen in Verbindung mit der Syntax bereits im Altertum. Apollonius Discolos, ein Gelehrter in Alexandria, der im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte, wird als der Vater der Syntax angesehen. Er hat die erste Abhandlung auf diesem Gebiet geschrieben, die Perisyntaxios, über die Syntax betitelt ist. Sie wurde dann von Priscian ins Lateinische übersetzt. Apollonius Discolos geht von einigen Fehlern bei der Verbindung von Wörtern aus und stellt zwei Möglichkeiten für die richtige Verbindung der Wörter auf, die durch ihre Beugungsfähigkeit bestimmt werden. So ist einerseits die Verbindung flektierbarer Wörter möglich nur in den Grenzen von Numerus, Kasus, Genus und Person der Wörter, die in die Konstruktion eingehen, und andererseits kennt die Verbindung nicht flektierbarer Wörter keine anderen Grenzen als ihre Bedeutung. Das hellenistische Altertum unterscheidet, ohne eigentlich syntaktische Analyse vorzunehmen, bestimmte Einheiten im Kontext der Rede. So beschreibt die Rhetorik zu einer semantischen Einheit verbundene Wortgruppen, die Cola oder Membra genannt werden. Die Logik nimmt die erste Satzanalyse vor, wobei sie das Urteil mit seinen beiden Hauptgliedern, Subjekt und Prädikat, auf die sprachliche Ebene projiziert. Ebenfalls von den Griechen stammen durch lateinische Vermittlung die Ausdrücke Konjunktion, Syndesmos und Apposition Epexegesis. Die folgenden Jahrhunderte fügten den Syntaxtheorien des Altertums nichts Wesentliches hinzu. Die alten griechischen Theorien lagen allen europäischen Grammatiken bis ins 17. Jahrhundert zugrunde. Eine neue Etappe im Studium der Syntax wird durch das Erscheinen der Grammatik von Port-Royal, Grammaire générale et raisonnée, im Jahre 1660 gekennzeichnet. Diese Grammatik der französischen Sprache erklärt die Kategorien durch Vergleich der alten Sprachen Latein, Griechisch, Hebräisch und der modernen Sprachen Spanisch, Italienisch, gelegentlich Portugiesisch. Von der Prämisse der Identität von grammatischen logischen Kategorien ausgehend, ist diese Abhandlung durchwegs bestrebt, grammatische Entsprechungen in diesen Sprachen zu finden, gemeinsame Fakten, sogenannte Universalia, zu entdecken. Auf diese Weise wird die Chronologie der dem Vergleich unterworfenen Data vollständig vernachlässigt und das Spezifische jeder Sprache nicht berücksichtigt. Als Beweismittel für die Theorien und Prinzipien, von denen die logische Grammatik von Port-Royal ausging, werden vor allem die alten Sprachen geschätzt, die die gewünschten, von der Praxis nicht widerlegbaren Beispiele liefern, während die modernen Sprachen verachtet und als verderbt und vulgär bezeichnet werden, da sie wegen ihrer ständigen Entwicklung Schwierigkeiten machen. Die Theorie der logischen Grammatik lagen den europäischen Grammatiken bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zugrunde. In diesem Jahrhundert zeichnet sich zum ersten Mal die Satzstruktur als syntaktisches Konzept ab, wodurch der Anfang der modernen, traditionellen Syntax gekennzeichnet ist. Jetzt werden die Begriffe Objekt und Attribut aus der Erkenntnistheorie in die Grammatik eingeführt. Die erste Satzanalyse in syntaktische Einheiten, die sich nicht mit den Partes Orationis decken, bietet die Grammatik von Girard, Les vrais principes de la langue française, vom Jahre 1747, also gut 80 Jahre nach der Grammatik von Port-Royal. In dieser Grammatik werden 7 sogenannte konstruktive Teile oder 7 distinktive Funktionen unterschieden, die die Wörter in der Harmonie des Satzes erfüllen. Adjunktiv drückt eine Weisung aus, konjunktiv, subjektiv, attributiv gleich Prädikat, zirkumstantiell, objektiv gleich direktes Objekt und terminativ indirektes Objekt. Die heutige traditionelle Syntax hat sich nach 2 Richtungen entwickelt. Die eine hält an dem zweigliedrigen Charakter des Satzes fest. Wie sehr auch der Satz entwickelt sei, er kann in 2 Teile geteilt werden, in die sogenannte Gruppe des Subjekts und die Gruppe des Prädikats. Eine andere, mehr analytische Richtung, zum Beispiel Delbrück, unterscheidet Satzteile, die fast genau mit den Wortarten übereinstimmen. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und besonders in der letzten Zeit ist die Syntaxforschung sehr umfassend geworden. Vor noch gar nicht so langer Zeit wurde der Syntax nur unbedeutender Raum in den grammatischen Abhandlungen eingeräumt, da die gesamte Aufmerksamkeit der Morphologie und Phonetik galt. Heute ist die Syntax das bevorzugte Forschungsgebiet der Sprachforscher. Dies ist sowohl darauf zurückzuführen, dass die Syntax immer noch die meisten dunklen Punkte in der Struktur einer Sprache bietet, als auch auf die neuen sprachwissenschaftlichen Theorien, besonders die strukturelle Linguistik und die Transformationsgrammatik, die fruchtbare Anwendung in der Komplexität syntaktischer Fakten finden. Der augenblickliche Stand der Forschungen auf dem Gebiet der Syntax bietet ein komplexes und zugleich widersprüchliches Bild. Die neue Terminologie und die immer stärkeren Berührungen der Sprachwissenschaft mit anderen Wissenschaften erschwert augenblicklich den Zugang zum Verständnis vieler Arbeiten über Syntax, so heißt es hier. Eine neue Kapitelüberschrift lautet die Beziehungen der Syntax zu Logik, Lexik und Morphologie und bietet zugleich Anknüpfungspunkte zu dem Proseminar Einführung in die Linguistik des Deutschen 1. Syntax und Logik. Zwischen Syntax und Logik gibt es viele Ähnlichkeiten. Beide haben formalen Charakter, sie identifizieren eine Struktur, die einen Inhalt hat. Die grundlegenden logischen Formen sind Begriff, Urteil und Schluss. Die entsprechenden syntaktischen Formen sind Wort, Satz und Satzgefüge. Die relative Unabhängigkeit der Form gegenüber dem Inhalt ist sowohl in der Syntax als auch in der Logik festzustellen. So hängt beispielsweise die Korrektheit einer syntaktischen Konstruktion, genau wie die einer logischen Form, nicht von dem ausgedrückten Inhalt ab. Die logische Bivalenz, die durch die Disjunktion ein Urteil kann wahr oder falsch sein ausgedrückt wird, findet in der syntaktischen Bivalenz einer Aussage ist richtig oder unrichtig ihre Widerspiegelung. Obwohl die logischen Formen auf die sprachliche Ebene in entsprechenden syntaktischen Formen transponiert werden, kann man doch kein Gleichheitszeichen zwischen logisch und syntaktisch setzen. Sie bilden eine Einheit von Gegensätzen. So wird jeder Begriff durch ein Wort wiedergegeben, aber nicht alle Wörter drücken Begriffe aus. So geben beispielsweise Artikel, Konjunktionen, Präpositionen, Interjektionen keine Begriffe wieder, obwohl sie Bedeutung haben. Das ist besonders wichtig in der Verknüpfung zwischen Lexikologie und Syntax. Ebenso wird jedes Urteil durch einen Satz wiedergegeben, aber nur Aussagesätze drücken Urteile aus. Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld von Schiller. In diesem Zitat gibt es zwei Aussagesätze, die zwei Urteile ausdrücken, das erste negativ, das zweite affirmativ. Zum Unterschied hiervon drücken Sätze wie edel sei der Mensch, hilfreich und gut von Goethe keine Urteile aus, da sie weder etwas über etwas behaupten noch verneinen. Man nimmt höchstens ein nicht ausgedrücktes Urteil an, das etwa so wiedergegeben werden könnte. So verhält sich der Mensch mit humanistischem Ideal. Die Glieder des Satzes und des Urteils entsprechen sich nicht immer. Es wird häufig von logischem und grammatischem Subjekt gesprochen. In dem Beispiel Legati ab Ariovisto ad Caesarem mittuntur ist Legati grammatisches Subjekt, wogegen ab Ariovisto logisches Subjekt ist. Syntax und Lexik. Die Verbindung von Syntax und Lexik ergibt sich klar daraus, dass jedes Wort sowohl eine lexikalische Einheit, eine Bezeichnung, als auch eine syntaktische Einheit ist, ein Glied in einer Aussage. Man hat die Autonomie der Syntax gegenüber der Lexik zu beweisen versucht, indem in allen Sprachen absurde Sätze gebildet wurden, wie zum Beispiel »Das runde Dreieck ist lustig«. In Beispielen dieser Art bleiben die grammatischen Morpheme und Verbindungswörter unverändert, nur die lexikalischen Morpheme werden gegenüber der korrekten Aussage verändert. Derartige Sätze werden durch die semantische Unvereinbarkeit der Glieder charakterisiert. Die Sprecher verstehen die syntaktische Struktur der Aussage, ohne dass eine Bedeutungsbeziehung möglich ist. Weil aber auch in derartigen logischen absurden Sätzen bis zu einem gewissen Grad die semantische Seite der Aussage erkennbar ist, wurden solche Beispiele vorgeschlagen, in denen die lexikalischen Morpheme einer korrekten Aussage durch andere erfundene ersetzt werden. Zum Beispiel, süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit, büßer die Flocken nie schlingen als vor der Schreiwachtskeit. In diesem Fall stellt die Aussage einen höchsten Grad von Unsinn dar, da sie unvereinbar mit auch nur teilweisem Hervorrufen von Vorstellungen ist. Aber die syntaktische Analyse ist auch in diesem Falle möglich. All dies sind jedoch keine unwiderlegbaren Argumente zur Stützung der Autonomie der Syntax. Die syntaktische Analyse der unsinnigen Sätze ist nur möglich, weil die Sprecher sie automatisch im Geist mit einer Kette von realen Wörtern gleichsetzen. Die Autonomie der Syntax gegenüber der Lexik ist nur relativ. Der Beweis ergibt sich daraus, dass im Fall mehrerer möglicher syntaktischer Analysen die lexikalische Bedeutung über die richtige Lösung entscheidet. Identisch konstruierte Aussagen können syntaktisch verschieden analysiert werden, nur wegen der lexikalischen Bedeutung der korrelativen Wörter. Von den Massen gestürzt, von der Brücke gestürzt, gelähmt von Entsetzen, sind drei syntaktische Gruppen gleicher Konstruktion, nur die unterschiedliche lexikalische Bedeutung der Ausdrücke ergibt in der ersten Gruppe ein Objekt des Urhebers, in der zweiten eine lokale Bestimmung und in der letzten eine kausale Bestimmung. Syntax und Morphologie. Morphologie und Syntax sind zwei Teile oder vielleicht auch nur zwei Seiten der grammatischen Struktur. Die Beziehung zwischen ihnen unterscheidet sich von einer Sprache zur anderen. In den flektierenden Sprachen und ganz allgemein in jeder Sprache, die Wort und Morphem unterscheidet, ist die Einteilung der grammatischen Struktur in Morphologie und Syntax berechtigt. Aber auch in diesem Fall ist ihre Interdependenz sehr eng. Zunächst einige distinktive Merkmale. In erster Linie wird festgestellt, dass die Syntax leichter von Einflüssen zu durchdringen ist als die Morphologie. Entlehnungen aus fremden Sprachen dringen sehr schwer in die Morphologie ein, während sie die Syntax verhältnismäßig leicht aufnimmt. Eine Entlehnung in der Morphologie bedeutet Unterdrückung oder Hinzufügung von materiellen Elementen bestimmten Morphemen. Ein Beispiel bildet die rumänische Sprache, in der die Vokativendung der femininen Substantive O aus dem Slawischen entlehnt ist. Ein anderes Beispiel, das Lateinische, hat aus dem Griechischen die Endung des Akkusativs Singular N entlehnt, die jedoch eine beschränkte Zirkulation hatte. Sie erschien nur in der Literatur bei manchen Wörtern fremden Ursprungs, zum Beispiel ernähren. Sie hat die lateinische Endung M nicht verdrängt. Solche Erscheinungen kommen sehr selten vor und stoßen auf großen Widerstand von Seiten der Sprache. Im Gegensatz hierzu kann eine Entlehnung in der Syntax eine neue Wortanordnung erfordern, entsprechend der Art, wie sie der Sprecher der anderen Sprache auffasst. Infolgedessen wird nur die Art der Wortverbindung nachgeahmt und auf die materiellen Bestandteile der betreffenden eigenen Sprache angewendet. Es handelt sich nicht um die Entlehnung der materiellen Elemente. Man könnte hier hinweisen auf zum Beispiel Übernahmen des Althochdeutschen und späterer Sprachstufen aus der lateinischen Syntax. Ebenso könnte man hinweisen auf die Anordnung bestimmter Wortgruppen im DDR-Deutsch, zurückgehend auf Einflüsse der russischen Sprache. So, zum Beispiel hat man im DDR-Deutsch Genitivhäufungen von, wie zum Beispiel der Rat des Kreises des und so weiter. Oder der Vorsitzende des Rates des Kreises. Die Autoren unseres Artikels weisen auch hin auf den russischen Einfluss auf die rumänische Sprache und sie geben dazu einige Beispiele. Die historisch vergleichende Methode, so fahren sie fort, ist schwerer auf die Syntax als auf die Morphologie anzuwenden. Häufig bestehen in der Syntax mehr Möglichkeiten für den Ausdruck desselben Gedankens als in der Morphologie. Im Folgenden geben dann die Autoren Beispiele aus der rumänischen Sprache. Die Syntax, so fahren sie fort, stehe der Logik näher als die Morphologie. Nach einigen Beispielen heißt es, hieraus folge, dass die Syntax in geringerem Ausmaß als die Morphologie das Spezifikum einer Sprache bestimme, da alle Völker auf der gleichen Entwicklungsstufe annähernd die gleichen logischen Denkformen hätten, stehe die Syntax der Logik näher und sei zum Beweis der Verwandtschaft zwischen zwei Sprachen weniger tauglich. Die grammatische Übereinstimmung des Prädikats mit dem Subjekt, so sagen die Autoren, besteht im Rumänischen und Ungarischen und in einer Reihe anderer Sprachen, ohne dass diese untereinander verwandt sind. Die relative Autonomie der Syntax gegenüber der Morphologie kann durch die Analyse solcher Aussagen bewiesen werden, die aus verschiedenen Morphemen zusammengesetzt sind, die jedoch in den gleichen Beziehungen zueinander stehen, wie zum Beispiel die Studenten helfen dem Manne bei dem Prüfungsstoffe, die Studentinnen helfen der Frau bei der Kinderliteratur. Sie kann weiterhin durch Analysen der Aussagen bewiesen werden, in denen die morphologischen Unterschiede schwer erkennbar sind, wie die Füchsin verfolgt das Huhn und das Huhn verfolgt die Füchsin. Die Füchsin und das Huhn haben die gleiche Form für Nominativ und Akkusativ, allein die Stelle, die jedes Wort im Satz einnimmt, also nur ein syntaktisches Verfahren, nämlich das der Wortstellung, macht den Kasus der betreffenden Wörter offenbar. Häufig geht die syntaktische Analyse eines Textes der morphologischen voraus. Nicht immer ist jedoch die Einteilung der Grammatik in Morphologie und Syntax möglich. Die isolierenden Sprachen haben diese Unterscheidung nicht. Die Mängel der erörterten Einteilung treten auch sogar in den flektierenden Sprachen zutage, da auch hier die Morphologie eng mit der Syntax verflochten ist. Die gleichen grammatischen Morpheme haben morphologische Funktion innerhalb des Wortes und syntaktische Funktion innerhalb der Verbindung der Wörter. Anders gesagt, viele syntaktische Funktionen werden durch morphologische Verfahren durch Morpheme ausgedrückt. Zum ersten Male wurde die Teilung der Grammatik in Morphologie und Syntax von Ries in dem Buche Was ist Syntax? 2. Auflage Prag 1927 abgelehnt. Seiner Ansicht nach solle die Syntax nicht der Morphologie gegenübergestellt werden, sondern der Lexikologie, weil sowohl die Syntax als auch die Lexikologie eine eigene Morphologie und Semantik haben. Dann folgten bis heute eine Reihe von Einteilungen der grammatischen Struktur, die alle von den Nachteilen der traditionellen Einteilung ausgehen. Wir stellen nun einige von ihnen kurz vor. Louis Hjelmslev unterscheidet innerhalb der grammatischen Struktur paradigmatische Abhängigkeiten oder Funktionen im System, worunter die morphologischen Phänomene der traditionellen Grammatik fallen, und syntagmatische Abhängigkeiten oder Funktionen im Prozess, die die traditionell syntaktisch genannten umfassen. Bröndal und andere behaupten, dass sowohl die Morphologie als auch die Syntax die gleichen sprachlichen Formen und Einheiten studieren, nur dass die syntaktischen Fakten auf der Ebene des Sprechens, die morphologischen auf der der Sprache offenbar werden. Bloomfield, die amerikanischen Deskriptivisten und die jetzigen Vertreter des Prager linguistischen Zirkels lehnen die Klassifizierung Jelmslevs ab. Paradigmatischen Beziehungen begegnet man auch in der Syntax, wie übrigens in allen Bereichen der Sprache. Die glossematische Schule geht von der Tatsache aus, dass die kleinste Einheit, das Wort, mit der die traditionelle Grammatik arbeitet, einen nicht systematischen Charakter hat, und sie schlagen an dessen Stelle das kleinste Syntagma vor. André Martinet spricht von Monemen oder Zeichen mit unteilbarem Signifikanten als kleinsten Elementen einer Analyse. Zu einer einheitlichen Lösung des Problems gelangte man nicht. Tatsächlich kann man Morphologie nicht ohne Syntax studieren und umgekehrt, weil es ihre Interdependenz nicht zulässt. Die augenblickliche Tendenz der Forschung geht dahin, sie als ein einheitliches Ganzes anzusehen. Es wird heute immer häufiger von Morphosyntax gesprochen. Die Syntax studiert verschiedene Wortverbindungen einschließlich des Wortes als Bestandteil einer syntaktischen Gruppe. Die syntaktischen Einheiten, die im Verlauf der Rede realisiert werden, sind das Wort, das Syntagma, die Wortgruppe, der Satz und das Satzgefüge. Ja. Der Unterschied zwischen ihnen ist im Allgemeinen qualitativ, nicht quantitativ. Das Wort ist vom syntaktischen Gesichtspunkt die kleinste selbstständige sprachliche Einheit, durch die eine Bedeutung, das heißt ein Sinn, ausgedrückt wird. Es folgt die syntaktische Interpretation des Beispielsatzes: Heute ist die Liebe zum Vaterland lebendig. Die Autoren schließen ihre Analyse mit dem Fazit, es daraus gehe hervor, dass genau wie jedes Wort eine andere Bedeutung ausdrückt, auch jedes Wort eine andere Stellung einnimmt und eine andere syntaktisch genannte Funktion in einer bestimmten Aussage hat. In Klassen, in Wortartklassen gruppiert, seien die Wörter nicht homogen, unter anderem auch deshalb, weil sie verschiedene Funktionen in der Rede zu erfüllen hätten, als eine Widerspiegelung der vielfältigen Beziehungen zwischen den Objekten der Umwelt. Aber in dieser Hinsicht unterscheidet sich das Verhalten der Wörter einigermaßen von dem der Phoneme. Zum Beispiel ändert sich in der Aussage, er blickt nach oben, der Wert der Mitteilung nicht durch Inversion der Wörter, nach oben blickt er. Wenn anstatt nach oben gesagt wird, zu den Sternen oder in der Nacht, geht daraus nicht hervor, dass eine Auswahl zwischen nach oben, zu den Sternen und in der Nacht getroffen werden muss, bedeutet das nicht, dass die Wahl des einen die andere ausschließt. Im Gegenteil, alle diese Wörter können konkomitent in der gleichen Aussage verwendet werden. Er blickt nach oben zu den Sternen in der Nacht. Die Erklärung ergibt sich daraus, dass sich nach oben nicht in Opposition gegen zu den Sternen und in der Nacht befindet. In einer Aussage wieder angeführt und hat nach oben als Gegensatz nach unten oder nach der Seite. Es ist unmöglich zu sagen, nach unten, er blickt nach oben. Aus dem Obigen geht hervor, dass an einer determinierten Aussage Unvereinbarkeit der Wörter auftritt, im Fall von Phonemen aber die Opposition die Unvereinbarkeit an einem bestimmten Punkt impliziert. Die folgenden Beispiele übergehe ich. Weiterhin, so fahren die Autoren fort, müssen die Wörter, um eine Aussage bilden zu können, mit Indikatoren der grammatischen Kategorie versehen sein, die ihre Beziehung zu anderen Wörtern ausdrücken. Die grammatischen Kategorien werden entweder durch besondere sinnleere Wörter mit funktionalem Wert wiedergegeben oder durch analysierbare Teile des Wortes. Man sollte vielleicht didaktisch gesehen mit den einzelnen Seminarteilnehmern die in diesem Artikel verwendeten Beispiele und Beispielsätze genauer durchgehen und ihre Verwendung als Beispielmaterial klären. Manche Sprachen, so fahren die Autoren fort, vor allem analytische, seien reich an funktionalen Wörtern. Andere, vorwiegend die synthetischen, reicher dagegen an Morphemen. In jeder Sprache gäbe es funktionale Wörter und Morpheme, nur ihr Prozentsatz sei unterschiedlich. Das Syntagma ist eine Kombination von Worten, besser von Wörtern. Der Terminus Syntagma kommt vom griechischen Syntagma und bedeutet im Altgriechischen eine mit einer anderen zusammengestellte Sache. Der Ausdruck tauchte verhältnismäßig spät in der Sprachwissenschaft auf und entsprach verschiedenen Auffassungen. Bis heute stellt der Terminus noch ein Streitobjekt dar. Jeder Sprachwissenschaftler gibt ihm eine andere Auslegung. So spricht Bloomfield über nebenordnende Wortgruppen, wenn sie die gleiche Verteilung mit zwei oder mehr Gliedern, die sie umfassen haben, und über unterordnende Gruppen, wenn sie die gleiche Verteilung mit einem der Glieder haben, und über exozentrische Gruppen, wenn sie eine von jedem der Glieder verschiedene Verteilung haben. Trubetskoy klassifiziert die Wortkombination in determinative, prädikative und assoziative Syntagmen. Der Terminus Syntagma wurde von Bourdouin de Courtenay auf ein beliebiges Wort einer gegebenen Mitteilung angewendet. Scherbart, der Schüler Bourdouin de Courtenays, gab diesem Terminus eine genauere Bedeutung. Nach Scherbart ist das Syntagma die kleinste Grundeinheit im Sprech- und Denkprozess und drückt vom Gesichtspunkt der Bedeutung ein einheitliches Ganzes aus, das phonetisch durch den Akzent zusammengehalten wird. Nach Bourdouin de Courtenay und Scherbart haben zahlreiche Sprachwissenschaftler diese syntaktische Einheit studiert. So betrachtet zum Beispiel Vinogradov das Syntagma als eine semantische und syntaktische Einheit der Rede, die sich im Verlauf einer Mitteilung ausformt. Die Syntagmen werden im Verlauf der mündlichen oder schriftlichen Mitteilung verwirklicht. Sie lösen sich aus der Mitteilung und bauen sie gleichzeitig auf. Die Syntagmen drücken die feinsten semantischen und stilistischen Nuancen aus. Im Allgemeinen sind die Ansichten der Sprachwissenschaftler über das Syntagma ebenso zahlreich wie verschieden. Sie weisen Gemeinsames und Gegensätzliches auf.